Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Von der Pest über Sandstürme und 9/11 bis zur Corona-Pandemie, zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften gab und gibt es schwere Krisen, die bestehende Ordnungen komplett auf den Kopf stellen. Was es aber ändert, wenn wir diese Krisen als Bedrohungen lesen, darüber spreche ich gleich mit den beiden Historikern und Bestsellerautoren Ewald Frieh und Mischa Meyer, die in ihrem neuen Buch den Versuch unternehmen, Krisen anders zu denken. Krisen anders denken, das könnte so rein vom Titel her eigentlich auch ein Ratgeber sein für unsere Alltagskrisen, vielleicht ein richtiger Mutmacher für dunkle Stunden. Aber in dem Buch, über das wir jetzt sprechen, da geht es um die großen Menschheitskrisen und das quer durch alle Zeiten hindurch. Die beiden Herausgeber sind Historiker und Bestsellerautoren Ewald Frieh und Mischa Meyer, beide Professoren für neuere bzw. alte Geschichte in Tübingen. Und dort sitzen sie jetzt hoffentlich einträchtig zusammen im Studio. Guten Morgen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Sie fangen Ihr Buch ja mit einer direkten Ansprache an. Lasst uns Krisen anders denken, heißt es da. Und zwar indem wir uns vorstellen, dass sie als Bedrohungen empfunden und begriffen werden. Was verändert sich denn, wenn man die Krise als Bedrohung liest?
Ja, wir haben in einer der ersten Rezensionen schon gelesen, dass der Anfang des Buches wie ein Gebet klingt. Das war natürlich nicht Ziel dieser Einleitung. Nein, nicht jede Krise ist eine Bedrohung. Heutzutage wird ja sehr viel, eigentlich alles als Krise tituliert. Wir haben versucht, mit unserem Konzept der bedrohten Ordnung bestimmte Situationen ein bisschen schärfer zu fassen, indem wir Kriterien entwickelt haben, die uns überhaupt erstmal erlaubt haben, spezifische Einzelfälle dann rauszufinden, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Zu diesen Kriterien gehört, dass die Situationen, um die es geht, vergleichsweise kurzfristig sind, dass es existenzielle Ängste geben muss, die werden in einer von Dramatik und hohem Emotionalisierungsgrad gekennzeichneten Kommunikation diskutiert und weitergegeben. Und das Ganze geschieht unter hohem Zeitdruck. Und das sind nicht alles Kriterien, die man immer auf Krisen anwenden kann, sondern das fasst es einfach ein bisschen schärfer.
Und mir schien das ein wichtiger Punkt, ist die Dynamik, die Bedrohungen dann auslösen, beziehungsweise Sie nennen das den Alarm, der geschlagen wird. Können Sie das mal an einem Beispiel veranschaulichen, was damit gemeint ist?
Wenn wir an die Corona-Pandemie denken, dann kann man im Nachhinein sehen, wie langsam sich dieses Problem auf Europa und auf Deutschland zubewegt. Aber ein wirkliches Problem, eine wirkliche Bedrohung, die gefühlt wird, die die Zeitungen beherrscht, ist es in dem Moment, in dem die Leichenwagen aus Italien, diese Fotos sichtbar sind, in dem Angela Merkel vor die Presse tritt und in dem dann überall darüber berichtet wird und alles andere in den Hintergrund tritt. Wir haben eine, wenn wir jetzt auf die Daten gucken würden, allmählich sich verschlimmernde Entwicklung. Aber die Bedrohung ist auf einmal da, wenn Alarm geschlagen wird und wenn Menschen diesem Alarm glauben. Und dann wird aus einer allmählichen Entwicklung in der gefühlten Wirklichkeit, in der diskutierten Wirklichkeit ein Sprung. Und das ist das, was uns interessiert.
Was ich immer besonders interessant und eindrucksvoll fand, war auch das Ende der Corona-Pandemie, die ja im Grunde so langsam abebbte. Die Maßnahmen wurden langsam zurückgefahren. Man hat sich immer weniger damit beschäftigt. Und dann marschierte Russland in die Ukraine ein. Und plötzlich war Corona komplett aus den Medien und aus allem verschwunden. Dann ging es nur noch um die Ukraine. Da kann man es auch noch mal deutlich sehen.
Und ich fand auch interessant, dass Sie ja zeigen, dass aber dann auch in dem Moment, wo der Alarm losgeht, also die Bedrohung quasi erkannt und benannt wird, auch sowas wie Identität oder gerade beim Fall von Corona muss man ja sagen, eigentlich Identitäten gestiftet werden. Also hat die Bedrohung löst ja auch was aus in der Gesellschaft.
Ja, das ist eigentlich etwas, was ganz zentral ist für unsere Untersuchungen. In einer bedrohten Ordnung kommt es, während Akteure versuchen, damit jetzt fertig zu werden, die Bedrohung zu beseitigen oder ihrer Herr zu werden, eben zu einem sehr starken Nachdenken darüber, wo man eigentlich steht, wer zu einem gehört, wohin man selbst gehört und wer die anderen sind. Das heißt, es kommt zu Polarisierungen, man kann nicht mehr neutral bleiben, es erfolgen verschärfte Gruppenbildungen, Parteiungen. Und in diesem Kontext bilden sich dann eben Identitäten aus oder werden nachgeschärft, werden zugespitzt.
Und dann entwickeln sich, heißt bei Ihnen, auch sogenannte Bedrohungskulturen. Sind das Bewältigungsstrategien?
Man kann das als eine Bewältigungsstrategie fassen, aber dann eben langfristig. Wir hatten in der ersten Förderphase unseres Projektes ein Teilprojekt, in dem das sehr schön aufgearbeitet worden ist. Da ging es um Lawinen in Österreich. Die Betroffenen kannten das Phänomen, sind aber dann trotzdem immer wieder kalt erwischt worden. Aber sie haben dann doch einen Weg gefunden, mit diesem Phänomen zu leben und es immer stärker in ihren Alltag und ihre Lebensweise einzubauen. Das heißt, die Lawine gehört letztlich dazu. Die Katastrophe kommt nicht von außen, sondern sie ist Teil des Alltags und Teil der Lebenswelt.
Jetzt haben Sie gerade schon diesen Sonderforschungsbereich angespielt. Den müssen wir vielleicht auch mal erwähnen, denn das Buch ist ja Teil dieses Sonderforschungsprojekts Bedrohte Ordnungen. Sie sind die beiden Sprecher. Was ist das? Warum entstehen da solche interessanten Projekte, wie das, über das wir jetzt gerade sprechen?
Sonderforschungsprojekte sind große Verbundforschungsunternehmen, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert werden. Das bedeutet, man muss sich über mehrere Fächer hinweg zusammenfinden. Man muss ein Forschungsthema entwickeln, das besonders interessant sein muss, besonders vielversprechend, das sich vor allem von mehreren Fachdisziplinen bearbeiten lässt. Da kann man dann einen Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft einreichen. Und wenn dieser Antrag überzeugt, dann bekommt man eine Förderung zunächst auf 4 Jahre. Dann geht das Ganze nochmal los. Dann gibt es einen Verlängerungsantrag. Das kann man insgesamt 3-mal betreiben. Und nach 12 Jahren endet dann auf natürliche Weise die Lebensdauer eines Sonderforschungsbereichs. Das ist der Punkt, den wir jetzt erreicht haben. Wir haben seit 2011 an unserem Thema gearbeitet. Und das Buch, über das wir jetzt gerade sprechen, ist unsere Abschlusspublikation.
Und das Buch, muss man sagen, ist ja wirklich wahnsinnig vielschichtig. Also das fängt mit der Justinianischen Pest in Konstantinopel an. Dann geht es wenige Kapitel später um die Kölner Silvesternacht. Es geht um 9/11, um Lawinen, die Sie gerade genannt haben, oder auch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wie ist diese Mischung entstanden? Rufen Sie dann so einmal in den Forschungsbereich rein und dann liefern alle zu? Oder wie kommt sowas zustande?
Grundthese, die dahinter steckt, ist, dass alle Menschen bedrohbar sind und dass man deswegen Bedrohungen in allen Gesellschaften finden kann. Und das ermöglicht uns, mit verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Fächern zusammenzuarbeiten. Und die können Angebote machen, was würden wir in dem Zusammenhang gerne untersuchen. Und dann muss es aber auch eine Zentrale geben, die diese Vielfalt kanalisiert und überlegt, welche Dinge passen gut zusammen, welche Personen können sich gut ergänzen, welche theoretischen Zugänge können voneinander lernen, und dann wird diese Vielfalt einigermaßen gebündelt. Aber mit diesem Buch war ja unser Ziel auch, eben diese Vielfalt an Ansätzen auch an Sprecherinnen und Sprechern zu zeigen, weil so ein Sonderforschungsbereich für eine Universität auch eine Möglichkeit ist, eine Zeit lang richtig gute Leute in einer Universität zu versammeln, die voneinander lernen können. Das ist eigentlich ein generöses Format, was international nicht so viele Vergleichsorganisationen hat.
Und ich habe mich auch gefragt, ob nicht dieses Interdisziplinäre auch eigentlich das Einzige noch ist, wie man der Komplexität dieser Bedrohungen, von denen Sie erzählen, auch überhaupt Herr werden kann.
Ja, mit Sicherheit. Also wir als Historiker haben natürlich einen ganz bestimmten Blick auf die Dinge, der einfach resultiert aus der Art und Weise, wie wir als Historiker ausgebildet worden sind. Wir haben in den 12 Jahren sehr, sehr viel gelernt durch die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fächern. Und natürlich, also wir haben zum Beispiel einen Beitrag in dem Buch aus einer ethnologischen Perspektive. Wir haben Kulturwissenschaftler dabei, wir haben Literaturwissenschaftler. Das sind natürlich alles Perspektiven, die wir als Historiker gar nicht liefern können.
Sie haben ja vorhin gesagt, dass alle Gesellschaften mit Bedrohungen zu tun haben und dass vor allem Bedrohungen Gesellschaften grundlegend verändern können. Heißt das aber im Umkehrschluss, dass wenn wir jetzt keine Bedrohungen haben, dass wir quasi stagnieren? Brauchen wir das eigentlich als Impulsgeber, um uns weiterentwickeln zu können?
Also Bedrohungen sind mit Sicherheit ein Impulsgeber und stoßen Entwicklungen an. Ob das Entwicklungen sind, die man immer braucht, darüber kann man natürlich diskutieren. Ich würde nur sagen, dass Stagnation vielleicht kein guter Begriff ist, weil es natürlich immer Wandel gibt. Es gibt immer historischen Wandel, es gibt immer sozialen Wandel, gesellschaftlichen, kulturellen Wandel. Die Dinge sind immer in Bewegung. Aber was wir versucht haben zu zeigen, ist, dass der Wandel in Situationen bedrohter Ordnung an Tempo gewinnt, dass es da zu Zuspitzungsphänomenen kommt. Und das gerade ist das Interessante für uns, weil dadurch werden die Ordnungen offengelegt, sie werden stärker sichtbar und damit für uns eben dann auch analysierbar.
Und jetzt haben wir, glaube ich, schon ganz gut rausgekitzelt, wie vielfältig das ist, was Sie da an Bedrohungen zeigen. Aber gibt es denn trotzdem sowas, was diese Krisen durch die Jahrhunderte verbindet? Gibt es da tatsächlich Ähnlichkeiten?
Wir glauben, zeigen zu können, dass es Ähnlichkeiten gibt, wenn wir auf den Verlauf gucken. Wir hatten eben schon kurz darüber gesprochen, dass jemand Alarm schlagen muss und der Alarm muss geglaubt werden. Wir glauben, zeigen zu können, dass daraus Bewältigungsstrategien resultieren, die in der Regel scheitern, weil der Alarm schnell kommt und keine grundlegende Analyse des Problems erfolgen kann. Und dann gibt es so eine Art Ping-Pong-Spiel zwischen immer neuen Bewältigungsstrategien, die nicht funktionieren, und immer neuen Alarmierungen, die den Gegenstand leicht verändern. Dann sehen wir, dass mobilisiert wird, Menschen und Material, um die Krise zu bewältigen. Und diese Mobilisierungsstrategien ähneln sich. Und wir sehen, dass Gesellschaften darüber nachdenken, wer sind wir eigentlich im Angesicht der Bedrohung? Und dass dieses sich selbst verstehen, eine ruckartige Veränderung im Selbstverständnis von Gesellschaften auslösen kann. Ich erinnere mich gerade an, dass wir einen Beitrag im Buch haben über AIDS, zweite Hälfte der 80er Jahre. Und wenn man sich da die Streitereien zwischen Rita Süssmuth auf der einen Seite und den CSU-Leuten auf der anderen Seite anguckt, dann sieht man, dass da unterschiedliche Gesellschaftsverhältnisse verhandelt werden, und zwar unter hohem Druck, und dass daraus ein gewandeltes Verhalten einer Gesellschaft zu Sexualität, zu sexueller Vielfalt resultiert. Und insofern sehen wir in ganz verschiedenen Gesellschaften ähnliche strukturelle Ablaufphänomene, sagen wir mal. Das erlaubt uns nicht zu sagen, wenn die nächste Bedrohung kommt, wird sie folgendermaßen ausgehen. Aber es erlaubt uns zu sagen, wenn die nächste Bedrohung kommt, achtet möglicherweise auf diese und jene Dinge und richtet euch darauf ein, dass die passieren werden.
Aber ist denn so ein bisschen das Fazit aus dieser ja, differenzierten und intensiven Arbeit, dass man einfach sagen muss, wir werden nie ohne Bedrohungen leben und sie gehören einfach zum Leben dazu?
Das kann man mit Sicherheit so sagen. Also soweit wir die Geschichte überblicken, sind Bedrohungen immer sichtbar, sind immer vorgekommen und ich denke, das wird sich auch nicht ändern.
Ewald Frieh und Mischa Meyer, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Das Buch Krisen anders denken, Untertitel wie Menschen mit Bedrohungen umgegangen sind und was wir daraus lernen können, ist beim Propylaen Verlag erschienen. Es hat 560 Seiten und kostet 32 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es geht ums Unbekannte, ums Fremdartige in dem Bilderbuch, über das wir jetzt sprechen. Und das heißt einfach das Dings. Und so wie es beschrieben wird, ich hatte mal nachgeschaut in der Verlagsankündigung, da habe ich mich ein bisschen an E.T. erinnert gefühlt, der ja auch am Anfang nicht spricht. Keiner weiß, was dieses Ding eigentlich ist. Kim Kindermann, ist das Dings auch so ein Wesen aus einer anderen Welt?
Nee, das ist total unklar. Das wird auch wirklich nie aufgelöst. Es könnte ein Stein sein, ein Meteorit, vielleicht aber auch ein Außerirdischer, also schon ein bisschen E.T.-artig. Aber das Dings ist einfach da. Es sieht aus, ist ein rundes, weißes Etwas mit blauen, roten Kreisen darauf. Auf der Spitze sind so zwei Tentakeln ineinander verbunden. Und mich hat das ein bisschen erinnert an Mickey Maus Kopf, weil neben diesen Tentakeln sind dann so zwei so vermeintliche Ohren. Aber das ist irgendwie auch egal. Dings liegt einfach da, regt sich nicht und gibt keinen Mucks von sich, wie es in diesem Kinderbuch so schön heißt.
Also es ist da und was passiert dann? Es löst ja sicher irgendwas in der Umgebung aus.
Genau, wie immer, wenn im Leben was Unerwartetes passiert. Und hier passiert es eben, dass es zur Attraktion wird. Nachdem vier Tiere, das sind Flick, Purzel, Brummel und Romp, die entschließen sich, Dings jetzt Gesellschaft zu leisten. Sie begrüßen es, kriegen keine Antwort, egal, sagen trotzdem, okay, wir kümmern uns jetzt ein bisschen, dann bauen sie ein Dach für Dings. Und irgendwann kommen immer mehr Tiere vorbei und bestaunen dieses Dings. Und dann geht da ein richtiger Run los, die Presse kommt, Fotografen kommen, Artikel werden geschrieben und Dings wird weltberühmt. Dann tauchen Pommesverkäufer auf, also so ein Rummel entsteht um das Teilchen. Und dann aber eines Tages ist Dings wieder weg. Genauso plötzlich, wie es gekommen ist, einfach so, als wäre es nie da gewesen. Und ich finde, der Neuseeländer Simon Patrick, der verpackt hier ganz wundersam, feinfühlig gleich mehrere Themen miteinander. Es geht um den Umgang mit Fremden, es geht um Zugehörigkeit, Freundschaft, Nähe und eben aber auch um Abschied. Denn diese vier Tiere, die sich jetzt um Dings kümmern, die kannten sich vorher gar nicht. Also die haben sich ganz spontan dazu entschlossen, wir kümmern uns, wir werden hier Beschützer und Kümmerer. Und je mehr sie aber sich kümmern und Nähe herstellen, umso näher kommen sie sich selber auch und werden dann zum Schluss Freunde. Und sie gewinnen damit eigentlich ein bisschen in doppelter Hinsicht. Und trotzdem, nachdem Dings weg ist, gehen auch die vier wieder ihrer Wege. Also das ist eine ganz poetisch tiefsinnige Geschichte, die hier erzählt wird und eine, die auf wirklich mehreren Ebenen funktioniert. Und ich bin total überzeugt von dem Buch.
Und ein bisschen haben Sie das Dings selbst ja schon beschrieben, aber wie schaut denn das Ganze insgesamt so aus? Das ist ja ein Bilderbuch.
Genau, das ist ein ganz freundliches Bilderbuch. Also es sind wirklich ganz schöne, weiche Bilder, immer so vor cremeweißem Hintergrund. Da ranken dann wundersame Blumen, der Rummel, der da entsteht, die vier Tiere, das sind Nilpferd, ein Fuchs, ein Wiesel und eine kleine Eule. Die stechen so sehr stark heraus mit ihren großen weiß-schwarzen Augen. Die stehen wirklich im Mittelpunkt und das wird nochmal so ein bisschen akzentuiert, weil die Ohren von diesen Vieren, die sind immer noch so ganz besonders schwarz übermalt und sie wirken so ein bisschen naiv, überrascht und freundlich. Und das ist sehr, sehr einladend, wirklich in diese Welt zu kommen. Und sie zeigen eben auch ihren Betrachterinnen und Betrachtern, dass sie Vorbilder sind. Einfach so ein bisschen, sie gehen unvoreingenommen auf Dings zu. Sie erleben das, sie begleiten das und sie bleiben offen.
Aber das klingt so, als wäre das fast schon so ein philosophisches Buch. Ist ja aber für Kinder ab 3 empfohlen. Sind die da nicht ein bisschen überfordert?
Also ich finde ja immer, Kinderbuchkunst ist dann großartige Kinderbuchkunst, wenn sie eben für Eltern funktioniert und auch für die Kleinen. Für die Kleinen funktioniert das hier vordergründig eben. Da ist das Dings, das sieht toll aus. Die Bilder sind schön, da kann man viel entdecken. Man sucht ja mit Kindern auch Bilder ab, gerade in diesem sehr jungen Alter. Aber eben versteckt in diesem Bilderbuch ist ja die Geschichte, dass einfach vieles passiert ohne Ankündigung, ohne Anzeichen von außen. Und das ist eben wie im echten Leben. Alles ist im Fluss, ist ein Kommen und Gehen. Man teilt die Erinnerung, setzt sich für die gleiche Sache ein. Man hat dann vielleicht auch Diskussionen und am Ende zieht man weiter und ist reicher im besten Fall an Erfahrung und an Freunden. Und das, finde ich, können auch Kinder schon lernen, dass man eben was zusammen macht. Und das machen Kinder ja auch. Die spielen ganz intensiv, sagen auch bester Freund und 3 Tage später spielt das andere Kind überhaupt keine Rolle mehr. Aber das tun sie ohne Groll und ohne Trauer und einfach mit dem Gefühl, ich habe da was Gutes erlebt. Und ich finde alleine, wie Patrick das hier verbindet, ist so großartig. Nämlich das Bedeutungsvolle neben dem Nebensächlichen. Die bestehen ja so nebeneinander. Und es entscheidet ja jeder von uns selbst, wie er damit umgeht. Und ich finde, nichts weniger stellt dieses Bilderbuch wirklich zur Disposition. Und zwar mit so einer Leichtigkeit, die mich total begeistert und die ich auch selten finde. Es gibt noch ein paar andere Bilderbuchkünstler, die Jon Klaassen ist da so einer, den würde ich da ähnlich einsortieren. Aber mir hat dieses Dings, das Dingsbuch, eigentlich so ein bisschen gemacht, freue ich mich doch auf das nächste Dings in meinem Leben. Das kommt bestimmt, macht vielleicht was Gutes. Und wenn es wieder weg ist, dann lassen wir es ziehen mit Freundschaft im Herzen. So wie die vier Tiere zum Ende auch auseinandergehen mit Freundschaft im Herzen.
Also das Dings für Kinder ab 3, aber eigentlich ein Dings für die ganze Familie. Genau. Kim Kindermann über das Dings von Simon Padrock und Daniel Igneous, übersetzt von Fabienne Pfeiffer. Und erschienen ist das Bilderbuch im Carlsen Verlag und es kostet 32 Euro kann eigentlich nicht sein.
32 Seiten
und 15. 32 Seiten und 15 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin der Dirk aus Augsburg. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war von Julie C. über Menschen. Ich hatte schon den Vorgänger gelesen, das Unterleuten, von dem ich damals sehr begeistert war. Das andere jetzt, über Menschen, fand ich nicht ganz so komplex. Eine Geschichte in Brandenburg über eine Frau, die von Berlin aufs Land zieht und als Nachbarn ausgerechnet dann sozusagen den Dorfnazi hat und die einen Weg finden, miteinander umzugehen. Unterleuten finde ich gehaltvoller, aber dieser hier, der lässt sich dann auch sehr gut lesen. Zum Beispiel hatte ich ihn auf einer längeren Bahnfahrt gelesen und da war das eine gute Zuglektüre, ja.
Dirk liest in Augsburg den Roman Über Menschen von Julie C. als Taschenbuch bei BTB erschienen. 416 Seiten, kosten 12 Euro. Das Gramm, das könnte auch etwas Technisches sein oder ein kostbarer kulinarischer Leckerbissen. Es ist aber das wahrscheinlich kleinste und leichteste Literaturmagazin, zumindest das ich kenne. Perfekt für die Jackentasche oder für an den Strand. Und bei mir ist jetzt der Herausgeber Patrick Sielemann, im Hauptberuf Lektor beim Zürcher Verlag Kein und Aber. Hallo, herzlich willkommen.
Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
Es ist ja so, dass da eine einzige Kurzgeschichte in jedem Heft steckt, aber die haben es ganz schön in sich. Wenn man ins Archiv guckt, da hat Judith Herrmann schon was beigesteuert. Clemens Setz, der Büchner-Preisträger, hat den Auftakt mit Heft 1 gemacht. Das ist im Januar 2021 erschienen. Wie ist das entstanden? War das auch ein bisschen eine Corona-Idee?
Ja, eigentlich nicht. Ich trage die Idee schon recht lange mit mir rum und habe das eigentlich so über Jahre, ist das so in mir geboren. Und habe dann irgendwann dann tatsächlich während der Corona-Zeit den Entschluss gefasst, vielleicht auch, weil ich dort mehr Zeit zur Verfügung hatte, über solche Sachen nachzudenken, das dann wirklich durchzuziehen und zu starten.
Und wie ist das mit der Kurzgeschichte entstanden? Sind Sie so ein Fan von Kurzgeschichten?
Ja, auch. Ich liebe auch Romane. Also ich arbeite auch hauptberuflich in einem Verlag als Lektor und betreue dort hauptsächlich Romane. Bei der Kurzgeschichte, die finde ich auch wahnsinnig spannend als literarische Form, einfach weil sie nochmal so eine gewisse Art des effizienten Erzählens darstellt, die man im Roman nicht zur Verfügung hat. Also der Roman ist die große Länge, die Langstrecke und die Kurzgeschichte ist so der literarische Sprint, die nochmal so ganz andere Möglichkeiten auch aufzeigt. Und das finde ich spannend.
Und das hat ja zum Beispiel im amerikanischen Raum eine ganz andere Tradition. Da gibt es ja so richtige Kurzgeschichten-Stars, wenn man so an Alice Munro oder Raymond Carver und so denkt. Ist das dann auch für die Autoren, die Sie fragen, oft was Neues, mal so eine Kurzgeschichte zu schreiben?
Ja, für einige schon. Also für manche nicht. Manche schreiben sehr gerne Kurzgeschichten, auch viel, wissen dann auch gar nicht unbedingt, wohin damit, außer jetzt vielleicht dann in einen Erzählband das zu stecken und dann ein Erzählband oder ein Buch mit Kurzgeschichten dann gesammelt herauszugeben. Aber das stimmt, dass es im amerikanischen Raum viel weiter verbreitet, dass eben auch so in Magazinform oder in Zeitschriften Kurzgeschichten erscheinen. Und das hat mir hier auch ein wenig gefehlt. Es gibt natürlich auch andere Zeitschriften und Magazine, aber jetzt so in dieser Form, mit diesem Konzept gab es das hier noch nicht. Und das fand ich dann so eine gute Idee, dass man quasi diese Lücke ausfüllen musste.
Und was für ein Spektrum an Autoren sprechen Sie da so an? Sind das die, mit denen Sie ohnehin als Lektor zu tun haben? Oder ist das jetzt ein ganz anderes Spielfeld für Sie?
Ja, teils, teils. Also ich spreche schon die Autorinnen und Autoren an, deren Werke ich kenne, die ich mag, die ich deren Romane und deren Erzählungen ich schätze und gut finde, aber auch jeder andere kann eine Geschichte schicken und die schaue ich mir alle an oder schauen wir uns an und entscheiden dann eben je nachdem, wie gut sie passt, in das Magazin entscheiden wir sie dann reinzunehmen.
Und was muss so eine Geschichte können, um für das Gramm geeignet zu sein?
Also ja, erstmal muss sie natürlich die entsprechende Länge haben. Also sie darf nicht zu lang sein, sie darf nicht zu kurz sein. Da findet man auch die Informationen auf der Webseite.
Man kann da sich nämlich auch bewerben auf der Webseite, ja, mit einer Kurzgeschichte.
Ja, auf jeden Fall. Genau, also das schauen wir uns alles an. Und so vom Literarischen her, es gibt es keine thematischen Einschränkungen oder wir suchen auch nicht nach bestimmten Themen, sondern es ist wirklich eher so das Ziel mit diesem Magazin, auch Texte zu fördern und denen ein Forum zu geben, die zugänglich sind, die unterhaltsam sind, also die ja den Leser, die Leserin so an die Hand nehmen und in eine bestimmte Welt führen, meistens erstmal so unterhaltsam anfangen, aber die dann auch irgendwann vor einem Abgrund stehen und die dann auch so ein bisschen die Tiefe haben und unter die Oberfläche schauen. Das ist ganz wichtig, also dass so beides abgedeckt wird. Einerseits das Unterhaltsame, aber andererseits auch das Kluge, Abgründige, das ja auch immer in unserem Leben eine große Rolle spielt.
Und wie ist denn eigentlich dieser ja doch ziemlich originelle Name entstanden, das Gramm?
Das ist im Prinzip eine Zusammensetzung aus zwei Komponenten. Also einmal das Gramm natürlich so als kleine Einheit, ne, also eine Gewichtseinheit. Und das passt natürlich auch zu den Heften. Sie haben ein kleines Format, das ist so dieses Moleskine- oder Reklam-Format, leicht anders. Also sie sind wirklich klein. Andererseits ist Gramma, kommt aus dem Griechischen und steht für Geschriebenes. Also man kennt das aus Worten wie Autogramm oder auch Grammatik. Also da taucht das überall auf und das fanden wir dann sehr stimmig.
Und es sieht auch sehr, sehr schön aus, muss man sagen. Es liegt gut in der Hand und es sind tolle Illustrationen am Umschlag. Da haben Sie auch irgendwie offenbar ein gutes Händchen, die Leute, die das machen.
Also da haben wir tatsächlich so ja eine Handvoll oder ein bisschen mehr an Illustratorinnen und Illustratoren, die wir auch dann über verschiedene Illustratorenforen entdecken und die wir dann ansprechen und fragen, ob sie ihre Illustration jeweils für die entsprechende Ausgabe zur Verfügung stellen. Also die machen das auch total gerne und es haben so alle einen ähnlichen Stil. Also wir kriegen dafür auch recht viel Lob. Also es sieht einfach schön aus. Wir freuen uns da auch immer wieder, dass es dann so gute passende Illustrationen dazu gibt.
Und wenn ich das jetzt haben möchte, das Gramm, dann kann ich das abonnieren. Aber es gibt es inzwischen auch in Buchhandlungen, nicht?
Ja, genau. Also es gibt quasi zwei Möglichkeiten, das zu erwerben. Das eine ist eben die Webseite www.dasgramm.de. Dort kann man die alle beziehen, auch alle, die bisher erschienen sind. Mittlerweile sind 16 schon erschienen. Und dann gibt es die andere Möglichkeit in Buchhandlungen. Ja, das ist recht neu. Wir hatten am Anfang wirklich nur über die Webseite. Mittlerweile kann man auch das in Buchhandlungen erwerben. Wir können Buchhandlungen auch einen Rabatt anbieten, was sehr schön ist. Viele Buchhandlungen kommen auf uns zu und fragen, ob sie das auch dort verkaufen können. Und mittlerweile können wir ja sagen, was natürlich auch nochmal dazu beiträgt, dass es nochmal viel breiter auch wahrgenommen wird.
Und was finde ich im aktuellen Heft?
Also die Ausgabe, die jetzt gerade erschienen ist, ist die Ausgabe von einem eher unbekannteren Autor. Also Sie haben das ja anfangs angesprochen, es sind da einige bekannte Namen erschienen, aber es ist uns eben auch wichtig, dass wir ja vielleicht im Wechsel oder immerhin so eine gewisse Dynamik haben an bekannteren Stimmen und auch unbekannteren oder noch unbekannteren Stimmen und um denen auch die Möglichkeit zu geben, dort Texte zu veröffentlichen, wenn die Texte denn sehr gut sind. Und das ist in diesem Fall so, Rick Lupert heißt der, ist ein österreichischer junger Autor, der vereinzelte kleine Veröffentlichungen hatte und ja im Prinzip eine Liebesgeschichte, die lustigerweise auch in einer Buchhandlung angesiedelt ist, auf einer fiktiven Insel und die aber auch sehr, sehr schön im Prinzip davon erzählt, wie die Vergangenheit einen manchmal einholt. Ja, das ist die aktuelle Ausgabe, ja.
Im perfekten Format für die U-Bahn, fürs Schwimmbad, für den Urlaub, für überall. Patrick Sielemann, vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich danke für die Einladung.
Und das schöne Gramm, wie gesagt, wer mal auf der Webseite nachschaut und kann da gleich ein Abo buchen oder in einer guten Buchhandlung nachfragen.